Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, dem Podcast-Format von Original verkorkt über den Wein, der mich in der letzten Woche am stärksten beeindruckt hat. Welcher war es in dieser Woche? Es war ein Wein, der von den Kanaren stammt, genauer gesagt aus Teneriffa. Der Wein heißt Vidonia, der Jahrgang ist 2014 und er ist entstanden im Weingut Suertes del Marqués. Teneriffa, wie die anderen Kanaren, haben wir ja eigentlich als im Wesentlichen als Ferieninsel vor Augen. La Palma, Lanzarote, Gomera, Teneriffa, wie sie alle heißen. Und tatsächlich ist der Tourismus natürlich eine der wichtigsten Einnahmequellen der Insel. Darüber sollte man allerdings nicht vergessen, dass dort auf dieser Inselgruppe, die zu Spanien gehört, aber eben vor Afrika liegt, es rund 52.000 Hektar Landwirtschaft gibt. Das ist nicht ganz wenig und von den 52.000 Hektar stehen 19.000 Hektar unter Reben. Dass das bei uns nicht ganz so präsent ist, liegt vielleicht daran, dass es insgesamt von diesen 19.000 Hektar nur 7.600 Hektar als DO gibt, also als klassifizierten Qualitätswein. Der Rest sind eher einfache Weine, die dort entstehen. Aber von diesen 7.600 Hektar gibt es mittlerweile einige ganz hervorragende, sehr bemerkenswerte Weine und einer davon ist heute bei mir im Glas. Das Interessante ist eigentlich an diesem Weinbau auf Teneriffa, beziehungsweise insgesamt auf den Kanaren, dass es ihn dort schon seit mehr als 600 Jahren gibt. Denn 1402 hat Fernando de Castro, so hieß er, die ersten Reben auf Teneriffa gepflanzt, in Los Realejos. Und es hat nicht lange gedauert und die Weine der Kanaren waren weltbekannt, wäre jetzt vielleicht übertrieben gesagt, aber in Europa sehr bekannt. Und sie waren, wenn man so will, der Vorläufer des dann später noch deutlich bekannteren Madeira. Die Weine, die auf den Kanaren entstanden sind, nannte man Canary Sack. Sack, also geschrieben wie Sack, war eine englische Bezeichnung für Weine, die aufgesprittet waren und nach England verschifft worden sind. Die Grundlage des Weinbaus auf Teneriffa war die Rebsorte Malvasia, die es unter anderem eben auch auf Madeira gibt, aber eben auch in vielen anderen Teilen, vor allen Dingen der iberischen Halbinsel, also Spanien, Portugal, aber darüber hinaus eben auch durchaus in Frankreich und Italien und in anderen Regionen auch des Balkans beispielsweise bekannt sind. Malvasia eignet sich ganz gut zum Aufspritten, das heißt, die Weine werden mit Branntwein versetzt an einem bestimmten Zeitpunkt der Gärung und diese Gärung hört dann auf, also die Hefen hören auf, ihren Dienst zu tun, weil sie die Höhe des Alkohols nicht vertragen und der Wein bleibt dann genau an diesem Süßegrad sozusagen stehen und hat dann eben einen erhöhten Alkoholgehalt, der früher einfach dazu diente, die Weine stabil zu machen, denn sie wurden eben über das Meer verschifft und normale Weine, nicht aufgesprittete Weine, waren zu dem Zeitpunkt eben nicht stabil genug, als dass sie diese Seefahrt überstanden hätten. Und auch heute hat man ja eigentlich, wenn man vernünftige Weine übers Meer transportiert, sollte man eigentlich einen Kühlcontainer nehmen, weil sonst die Weine eben auch drohen umzukippen. Daraus ist eigentlich sind eigentlich diese Weine entstanden, also Canary Sack, später Madeira, natürlich auch Portweine, die einfach verschifft werden mussten, vor allen Dingen nach England. Diese Branntweine hat man auch direkt auf den Kanaren hergestellt und dafür hat man dann eine Rebsorte genommen, die man als einfacher als im Malvasia bezeichnet hat. Und das war eine Rebsorte, die man aus dem Sherry-Gebiet auf die Kanaren gebracht hat. Im Sherry-Gebiet heißt die Rebsorte Palomino Fino. Und auf den Kanaren hat sie dann irgendwann den Namen Listan bekommen. Der Wein, den wir heute im Glas haben, also den ich im Glas habe, das ist ein Listan Blanco, der eben aus dieser Sorte stammt, die vor allen Dingen für Sherry verwendet wird. Ja, der Weinbau auf Teneriffa hatte so seinen Höhepunkt bis zum Ende des 17. Jahrhunderts als Canary Sack. Dann wurde der Madeira bekannter. Der hat ja dann nochmal eine ganz eigene Typizität dadurch, dass die Weine eben erwärmt worden sind und er dadurch eine ganz andere karamellartige Note bekommt. Ab 1850 kam dann auch der echte Mehltau auf die Kanaren. Hat da so ein bisschen rumgewütet, das hat man aber ganz gut im Griff bekommen. Was es nicht gab, zum Glück für die Kanaren, war die Reblaus, die ist nicht dorthin gelangt bisher. Und das hat den großen Vorteil, dass es eben auf den Kanaren und speziell auch auf Teneriffa immer noch autochtone bzw. seltene Rebsorten gibt, die irgendwann mal vom spanischen Festland kamen und dort eben überlebt haben. Man geht davon aus, dass es allein auf Teneriffa 24 eigenständige Rebsorten gibt, die man sonst nirgendwo mal findet. Der Weinbau auf Teneriffa unterscheidet sich innerhalb verschiedener Klimazonen tatsächlich auf der Insel. Der Nordwesten ist ziemlich feucht und zum Mittelpunkt von Teneriffa, zum Teide, zum höchsten Berg Spaniens mit 3718 Metern, der höchste Berg Spaniens, wird es dann zunehmend heißer und auch trockener. Und im Südosten ist es dann tatsächlich ziemlich heiß. Der Wein von Suertes del Marqués, der kommt eher aus diesem Nordwesten, zwar nicht mehr aus dem Gebiet, wo es ganz so feucht ist, aber immer noch eine gewisse Feuchtigkeit herrscht. Der Wein wird auf 350 bis 700 Meter angebaut und stammt aus einer Anlage mit wurzelechten Reben, die insgesamt älter als 100 Jahre alt sind. Das heißt, man kann schon davon ausgehen, dass das eben sehr kleine, feste Beeren sind, die wenig Ertrag liefern, aber dafür eben einen umso intensiveren Saft eigentlich bieten. Das Weingut Suertes del Marqués, das geführt wird von Jonathan Garcia Lima, hat sich 2006 gegründet und verfügt über 11 Hektar insgesamt auf Höhen von 350 bis 700-800 Metern etwa. Es sind 21 Parzellen, die bewirtschaftet werden. Und dazu haben die Garcia Limas eben noch 15 Hektar zusätzlich zur Verfügung, die sie mit Vertragswinzern bewirtschaften, von denen sie eben Trauben kaufen. Die Weinberge werden biologisch, organisch bzw. auch biodynamisch bewirtschaftet, sind allerdings nicht zertifiziert, weil eben auch das Material von den Vertragswinzern dazukommt, die eben auch nicht zertifiziert sind, weshalb sich dieser ganze Zertifizierungsprozess dann entsprechend eben kaum realisieren lässt. Im Weingut selber wird mit möglichst wenig Intervention gearbeitet. Die Pressung läuft pneumatisch, es werden ganze Trauben gepresst, sehr langsam gepresst und der Saft wird dann spontan vergoren in alten, also in gebrauchten 500 Liter Fässern, also in größeren Holzfässern, also mehr als doppelte Barrique-Füllung sozusagen. Ein klassisches Maß eigentlich, was im Englischen Puncheon genannt wird. Und da findet zum einen die Gärung statt und zum anderen dann eben auch der Ausbau. Holz ist insofern geschmacklich eigentlich nicht mit im Spiel, sondern dient einfach der Cremigkeit im Wein, der Mikrooxidation, um den Wein eben nochmal eine zusätzliche Dimension eigentlich zu verleihen. Was mich besonders beeindruckt hat bei dem Wein, ist zunächst die leicht rauchige Note, die er hat, in die aber direkt so eine sehr cremig wirkende Note reinkommt, die an so ein bisschen an Creme auf Mandelbrot erinnert, finde ich. Und wenn man sich dann vorstellt, dass da noch so ein bisschen was an Zitrusaromen mit dazukommen, aber sehr reife, gelbe Zitrusaromen. Da ist so ein bisschen was Wachsiges mit dabei, so eine Würze vom Lorbeer, ein Hauch von Karamell eigentlich. Ich würde vor allen Dingen sagen Salzkaramell, also es ist salzig und karamellig, es wird so ein bisschen bretonisch, bretonisches Salzkaramell. Und dann vielleicht noch sowas wie, wenn ich mir so in Butter geschwenkte Maiskörner vorstelle, dann bin ich auch wieder hier bei diesem Wein. Also es ist in der Nase schon wirklich sehr ausdrucksstark. Es wirkt reif und komplex und warm tatsächlich auch in gewissem Maße. Und was man in dieser Form überhaupt nicht erwartet, ist, dass der Wein am Gaumen dann wirklich knalltrocken ist. Knalltrocken, salzig, mit sehr viel Druck, sehr energiegeladen, würde ich mal sagen. Sehr kraftvoll. Das hat richtig Power, es hat auch 13,5 Volumenprozent Alkohol, also ist jetzt der ist jetzt nicht schwach auf der Brust. Man merkt auch so hinten raus am Gaumen so ein ganz kleines bisschen Hitze vielleicht, aber das geht nicht weiter den Gaumen runter, sondern es bleibt da irgendwie so ein bisschen hängen. Und das hat so viel Power und so viel Grip. Und wirklich so viel Energie, dass es für mich super zum Essen passt. Also gerade wenn man jetzt überlegt, dieser spanische, kanarische Weißwein und was Gutes vom Iberico in Kombination, dann ist das, glaube ich, eine ziemlich perfekte Kombination. Ja, ganz ausgezeichnet. Also das ist ja jetzt schon in der Zeitspanne, in der ich angefangen habe, jetzt seit Anfang März, der zweite Weißwein aus Spanien. Hätte ich früher auch nicht gedacht, vor noch wenigen Jahren. Aber gerade was Weißwein angeht, finde ich, ist Spanien gerade ein super spannendes Land. Also egal, ob man jetzt aufs Festland guckt oder eben auch auf die Inseln, da tut sich einfach sehr viel. Und das sind Weine, die im Wesentlichen eben aus autochthonen Rebsorten stammen, die wir in anderen europäischen Ländern nicht haben und die einfach einen ganz eigenen Charakter bieten. Und dieser Listan Blanco von Suertes del Marqués mit Namen Vindonia ist einer davon. Ich habe den Wein bei Ravenborg Pan y Vino in Hamburg gekauft. Das ist ein Spezialist und auch Importeur für spanische Weine mit einem ganz hervorragenden Angebot. Der Wein hat etwas über 20 Euro gekostet. Ravenborg hat keinen eigenen Online-Shop, soweit ich das sehe, aber wer will, wird an diesen Wein schon rankommen und sich vielleicht bei Tony Aguado, das ist der für dieses Sortiment verantwortlich ist, bestimmt noch den einen oder anderen interessanten Wein empfohlen bekommen. Ja, das war mein Wein des Sonntags für heute und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis dann.